Ich habe gesagt, ich muss dir etwas sagen. Und sie so, ich weiss es schon. Ich so, nein, das kannst du gar nicht wissen. Es ist so schlimm. Und dann irgendwann bin ich dann damit rausgeguckt und ich habe gesagt, ich habe so Angst, dich zu verlieren. Und sie so, schau, du wirst mich deswegen nicht verlieren. Und dann habe ich gesagt, ja, wir müssen jetzt ganz fest dafür beten, dass das weggeht. Und dann hat sie gesagt, okay. Und ich habe dann ganz fest dafür gebetet und sie hat das einfach nie gemacht. Und ich war irgendwann richtig hässig auf sie. Ich so, warum betest du nicht, dass das weggeht? Und sie so, doch, doch, das mache ich. Ich formuliere es einfach nicht laut.
Konvers.
Podcast mit aktuellen Themen, die uns bewegen. Und interessanten Menschen, die uns inspirieren.
RevLab.
Hey, schön, dass du dabei bist bei Konvers. Ich habe mich mit der Priscilla getroffen und mit ihr über ihren langen Weg geredet. Von einer relativ streng gläubigen Christin, die aus dem Ausland hierher kommt, zu der Pfarrerin, die sie jetzt ist, die sich für LGBT-Themen einsetzt und in einer glücklichen lesbischen Beziehung lebt. Wenn dich die Geschichte bewegt oder du jemanden kennst, der das könnte helfen, dort einmal reinzuhören, dann schick es doch weiter oder gib uns einen Kommentar. Du findest uns auf Facebook, auf Instagram oder auch auf Twitter, wenn du möchtest, und kannst dort den Kontakt aufnehmen. Viel Spass jetzt mit der Priscilla. So, hey Priscilla, wunderbar, dass du da bist bei unserem Podcast Kabäuschen. Ich freue mich jetzt, dass wir endlich mal zusammen reden können, nachdem wir uns vorher eher so auf Facebook und so haben gesehen, gell?
Genau.
Ja. Ich weiss jetzt mittlerweile von dir, dass du eine Frau bist mit einer mega interessanten, spannenden Lebensgeschichte auf verschiedenen Kontinenten und mit ganz verschiedenen Leuten. Können wir mal anfangen, so Priscilla als kleines Mädchen?
Ja, es kommt darauf an, welches kleines Mädchen. Ich bin im deutschsprachigen Raum geboren, sprich in Deutschland, und bin dann als kleines Kind mit meiner ganzen Familie in den arabischen Raum ausgewandert. Dort habe ich 15 Jahre von meinem Leben verbracht und bin dann mit 18 zurück in die Schweiz gekommen.
Also bis 3 bist du in Deutschland gewesen?
Ja, genau.
Okay, das heisst, du bist auch nachher dann im arabischen Raum, hast du noch Deutsch geschwätzt mit den Eltern?
Genau, ich bin 3-sprachig eigentlich aufgewachsen.
Ja.
Mit Deutsch, Arabisch und Englisch, Schweizerdeutsch auch ein bisschen. Ich war auf einer deutschen Schule gewesen. Genau.
Ah, du hast auch die Schule auf Deutsch gemacht?
Ich habe die Schule auf Deutsch gemacht, okay. Das war der Vorteil gewesen. Und auch die Bedingung, dass ich dann auch später in die Schweiz kommen und dann da studieren.
Ja.
Und das war wie so ein bisschen schon immer klar gewesen, dass mein Kind dann später zurückkommen auf Europa, weil da eine bessere Ausbildung möglich ist, wie es leider nicht möglich ist.
Du bist eigentlich so als Teenagerin, hast du schon gewusst, so für Studium und so bin ich dann wieder in Europa.
Genau.
Jetzt hast ja du aber nicht irgendwie so ein Studium gewählt, wo man würde denken, ja logisch, das wünscht sich jedes Mami und jeder Papi für sein Kind. Sondern du hast Theologie gemacht, gell?
Ja, genau. Ich habe mit eigentlich schon seit 12 Jahren ich irgendwann so gewusst, doch, ich weiß gar nicht, was genau war, aber ich erinnere mich nur genau, ich war in einer Jugendgruppe und dann habe ich plötzlich gewusst, ich will Missionarin werden. Und zwar genau in Südafrika.
Okay, warte schnell, Moment. Das klingt jetzt viel logischer. Also es ist, du warst in einer Jugendgruppe gewesen, im arabischen Raum.
Ja.
Und hast dort gewusst, du willst Missionarin werden in Südafrika.
Genau.
Was ist für eine Jugendgruppe gewesen?
Es ist eigentlich so, oder muss ich es vorstellen, im arabischen Raum sind grundsätzlich Christenminderheiten im Vergleich zu muslimischen Menschen, und die Religion spielt auch eine sehr wichtige Rolle im alltäglichen Leben. Das heisst, man identifiziert sich sehr stark mit seiner Religion. Das zeigt sich zum Beispiel schon darin, dass wenn man zum Beispiel irgendwo ein Taxi hinnimmt, oft die erste Frage ist, wie heisst du? Und die zweite Frage ist, bist du Christ oder Muslim? Okay. Und so ist für mich eigentlich so die Definition durch meine Religion, ob man wollte oder nicht, eigentlich schon sehr früh gekommen. Und für mich hat mein Glaube eigentlich schon immer eine Rolle in meinem Leben gespielt, eine sehr wichtige. Und so bin ich dann auch ziemlich bald als extrovertierter Mensch, habe ich mich einer Jugendgruppe angeschlossen und ja, bin einfach da gewesen. Und dort hatte ich auch einen Großteil von meinen Freunden.
Ja.
Und für die Englischsprache war, habe ich dann auch immer viel Englisch geredet.
kann mir vorstellen, es gibt einem noch eine rechte Identität so als Jugendliche in einer Jugendgruppe, wenn man noch eine Minderheit ist, oder?
Ja, wobei, also es ist schon, wir sind eine Minderheit gewesen und trotzdem habe ich das nicht als so schlimm empfunden, wie ich jetzt immer sage, wie wir als Europäer, oder ich bin nicht nur Teil einer Europäerin,
ja.
Und in dieser Community ist man immer nicht ganz 100% in der Kultur integriert gewesen. Und so gesehen habe ich das massive, das, was eben viele Christen unter anderem auch erlebt, eine gewisse Verfolgung gab, die habe ich nie erlebt.
Okay.
Das heisst, der Druck und dadurch die Identifizierung ist nicht so stark, wie jetzt zum Beispiel andere Leute das hatten. Aber für mich ist es schon sehr wichtig gewesen. Und das hat mir auch in meiner Jugendjahr, wo ich doch nicht ganz einfach war, immer sehr viel Halt gegeben.
Und jetzt bist du also so in einer Jugendgruppe gewesen, bist dort mit anderen zusammen gewesen, die auch haben gefunden, sie werden Missionarinnen in Südafrika, oder bist du die Einzige gewesen?
Oh nein. Ich war auch, glaube ich, schon ein bisschen die Ausnahme. Die meisten anderen, wir haben vor kurzem habe ich mit jemandem geredet und ich war schon sehr, sehr crazy drauf gewesen. Ich habe eine Zeit in meiner Jugend nur christliche Musik gehört und gefunden, alles andere ist böse. Und eines meiner Jugendlichen habe ich jetzt getroffen im September und er hat mir gesagt, weißt du, was die, immer wenn du gekommen bist, haben wir alle weltlichen Sachen versteckt.
Wirklich? Okay.
Weil ich so voll crazy drauf bin.
Okay.
Genau.
Das ist jetzt noch speziell, wenn die Leute jetzt sehen könnten, das würde man überhaupt nicht denken von dir. Aber das zeigt auch, wie fest sich ein Mensch entwickeln kann. Du bist nachher dann ja auch nicht jetzt irgendwie an eine liberale theologische Fakultät zurück nach Europa, sondern du bist an die STH nach Basel gegangen.
Genau. Ich habe mir sehr lange überlegt, was, also ich wusste, ich wollte Theologie studieren. Das ist dann eigentlich ziemlich schnell klar gewesen. Ich habe mir gar nicht etwas anderes angeschaut. Und habe mich dann informiert, dass es gibt. Und ich habe gewusst, da in dem Basel gibt es hinten in Riechen eine kleine theologische Hochschule, die bekannt ist für ihren konservativen theologischen Kurs. Und ich habe gewusst, doch, dort wollte ich hin. Ich will es richtig machen.
Woher weiss man das, wenn man im arabischen Raum lebt, dass es die STH in Basel gibt?
Google.
Ah, wirklich?
Ja, also, ich habe googelt. Ich einfach googelt.
Was hast du googelt? Konservative
ich eigentlich in
theologische
USA,
also Schule?
Die Wahrheit ist, ich wollte in die USA wählen. Und ich habe mich wirklich gewusst, ich will auf Moody. Moody hat einen ganz gewissen Ruf. Und dann ist wirklich ziemlich
schnell... Kannst du schnell etwas sagen zu dem? Weil ich weiss jetzt zum Beispiel nicht, was Moody
für Moody Bible Institute ja. ist... in Amerika ein Name, ein wichtiger Name, eine sehr konservative theologische Hochschule, wo auch gezielt Missionare ausbildet. Und mein Jugendarbeiter war dort gewesen, und dann habe ich gewusst, dort wollte ich auch hin. Und dann ist aber sehr schnell klar, dass meine Eltern können das Ganze finanzieren. Das kostet ein irrsinniges Vermögen. Und dann ist klar, dass ich muss in die Schweiz. Was für mich einen rechten Frust ausgelöst hat damals noch. Und dann habe ich mich einfach informiert, was es denn in der Schweiz gibt und bin so auf das gekommen.
Okay, ja. Und was war so dein Bild gewesen? Was macht eine Missionarin in Südafrika?
Das ist eine gute Frage. Ich wollte einfach Menschen von Gott erzählen. Das sollte ich heute auch noch. Einfach vielleicht nicht mehr so, wie ich es damals gemacht hätte.
Ja,
ich glaube, da hat sich sehr viel geändert. In der Frage von wie. Aber den Menschen Gott nachzubringen, das ist heute noch mein
das
Traum.
Das ist immer noch ein mega wichtiges Anliegen.
Ja.
Und du bist nachher, wenn ich das recht im Kopf habe, so etwa mit 18, gell?
Genau, 2011 bin ich in die Schweiz gekommen, bin dann sofort auf Basel und dann habe dann sofort angefangen, eben dort die STH-Theologie zu studieren.
Wie ist das gegangen, so mit Wohnung finden und einschreiben und all dem? Das ist ja nicht so easy, oder?
Ja, genau. Also ich weiß noch, als ich das erste Mal allein in die Schweiz zugefahren bin, ich musste jemanden besuchen und dann bin ich in die falsche S12 eingestiegen und bin 2 Stunden in die falsche Richtung gefahren, bis ich gecheckt habe.
Es ist noch schwer, in der Schweiz 2 Stunden in die falsche Richtung zu
fahren. Es ist wirklich, ich bin mit der Schweiz gekommen und ich war schon recht überfordert gewesen, weil ich ja nie groß allein unterwegs war. Und an diesen Bahnhöfen gibt es so viele Züge und in so viele Richtungen und in so kurzen Abständen, wo man einsteigen kann. Das war wirklich nicht einfach gewesen. Aber ich habe sehr, grundsätzlich sehr viel Hilfe erlebt. Und ich muss wirklich auch sagen, ich habe damals den STH geschrieben und gesagt, schaut, ich wohne da im Ausland und ich suche Wege, könntet ihr mir helfen? Und die hat mir wirklich geholfen, einen christlichen Weg zu finden. Das war damals mein Wunsch gewesen und haben mich dann auch dort vermittelt. Und dann habe ich wirklich, ich bin in die Schweiz gekommen, ich habe gewusst, ich wohne dort Dort sind auch Christen, dort sind auch Studierende von der SCH. Und dann habe ich mich mega gefreut und bin voll begeistert, hier in die Schweiz zu kommen.
Wahrscheinlich war es für dich noch speziell gewesen, zu sehen, wie dein Christentum in der Schweiz ist. Oder? Wie du hast das ja als etwas sehr Identitätsstiftendes, Wichtiges erlebt. Und wahrscheinlich ist es ja in der Schweiz schon eher so, ja, also natürlich gut, du bist in einem christlichen Weg, das machen ja nicht viel. Aber es ist schon wahrscheinlich ein recht anderes Umfeld gewesen.
Ja, also ich am Anfang, wenn ich schon ein bisschen krisengegangen in die Schweiz gekommen bin, denke ich, krass, die leben den Glauben ja gar nicht wirklich.
Okay.
Weil ich gecheckt habe, sie leben ihn schon, sie leben ihn einfach ganz anders. Und das anders hat auch seine Berechtigung. Und es ist, ich habe wie ziemlich bald gelernt, dass die Frage von etwas im Leben auch immer eine sehr stark kulturell prägte Frage ist. Das ist mir damals gar nicht so bewusst gewesen, als jugendliches Kind, weil das ist einfach, man kennt einfach das, was man kennt. Und mehr gibt es dann je nachdem einfach gar nicht.
Und was macht man so in einer christlichen WG?
Ja, wir haben einfach zusammen gebetet ab und zu. Und sonst sind wir eigentlich... Ich hätte nie in einer anderen WG gewohnt, von daher weiss ich nicht, was es sonst gibt. Wir haben einfach ganz normal normale WG gehabt. Wir sind einfach ein riesengroßes Haus mit 14 Leuten und 3-stöckig. Was bei uns definitiv ein Punkt ist, ist zum Beispiel, wir hatten ein Alkoholverbot gehabt.
Ja.
Was aber auch damit zu tun hat, dass wir Leute hatten, die in einem gewissen betreuten Wohnen waren und wir nicht wollten, dass es dazu... Ja,
das war also nicht einfach ein Wege von Leuten, die studieren, sondern das war eigentlich ein Wege, der wahrscheinlich irgendwie von Christen getragen und organisiert war für Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen.
Genau, so. Die Idee war, dass Leute, die ein bisschen Begleitung brauchen, dort willkommen sind, ja. Und, sage ich mal, gesunde, anführungsstrichliche Menschen, so wie ich und du, die einfach Alltagsprobleme haben und die dann miteinander leben und dann auch ganz bewusst Leben teilen. Wir haben immer zusammen zu Nacht gegessen, das war die Pflicht. 3-mal in der Woche hat man müssen teilen, wenn möglich mindestens und sonst eigentlich immer. Und wir haben, glaube ich, einmal im Monat haben wir einen Gottesdienst gehabt und dann hat man, wenn möglich soll an dem Gottesdienst dabei sein, haben wir einfach als Hausgemeinschaft einen Gottesdienst gefeiert. Genau. Und immer vor dem Essen gebetet, so das Klassische, mit dem ich aufgewachsen bin.
Jetzt also jemand, der nie in einer christlichen WG gelebt hat, hat so ein paar witzige Vorurteile gegen das. Ich frage jetzt das mal gerade aus, wie ist das jetzt so, wenn man eine Partnerin oder einen Partner hat übernachtet in der christlichen WG, oder muss man dann hoffen, dass die Person selber ein Zimmer hat?
Ja, also wir haben ja das Gästezimmer gehabt. Dann hat die Person auf ein Gästezimmer übernachtet. Also es war in der Einsicht schon nicht unbedingt erwünscht. Von meiner Prägung war es auch ganz klar, kein Sex vor der Ehe.
Okay. Und das ist dort etwas, was so relativ Common Sense war?
Ja, genau. Also man hat, ich weiß gar nicht, wir haben die Regeln bekommen, die wir müssen, bevor wir eintreten, unterschreiben. Ich weiß gar nicht, ob das dort drin gestanden ist oder nicht, müsste ich nochmal nachschauen. Aber es war wie klar, wenn du, also in meinem Fall jetzt, wenn ich männlichen Besuch gehabt hätte, dann hätte ich dann müssen dort übernachten. Was bei mir auch ganz möglich war, in meinem Zimmer kleiner war wie 9 Quadratmeter.
Okay, krass. Du hast jetzt gerade gesagt, wenn ich männlichen Besuch hatte, ich weiss jetzt schon aus unserem Vorgespräch, dass das bei dir gar nicht so ein grosses Thema war, denn sondern bei dir war es ja nachher wahrscheinlich auch für dich überraschend das Thema mit weiblichem Besuch, oder?
Ja, also Besuch ist in der Hinsicht ja auch übertrieben. Ich weiss, worauf du anspielst. Genau, ich habe ja dann meine heutige Frau unter anderem auch in dieser Wege und im Studium dann auch kennengelernt. Und das ist natürlich einfach auch, wir haben sozusagen Zimmer fast nebeneinander gehabt. Das ist natürlich gar nicht groß aufgefallen. Ich weiss nicht, ich habe ein halbes Jahr lang jeden Abend meine Matratze zu ihrem Zimmer übertragen und dann am nächsten Mal wieder zurückgetragen. Ich muss aber wirklich auch sagen, am Anfang habe ich wie gesagt, komm, wir machen einfach alle Frauen auf dem Stock, wir machen doch so ein bisschen Sommercamp und schlafen alle in einem Zimmer und haben es urlustig. Und das war ja auch ewig lange so gewesen.
Ah, okay.
Wir haben es einfach urlustig gehabt, das war überhaupt kein Thema gewesen, dass man in einem Zimmer pennt. Wer auch immer hat da.
Unter Frauen, oder?
Unter Frauen, wir sind ja Frauen gewesen, genau.
Genau. Und ist das so etwas gewesen, weißt, wo du so wie hast gedacht, so kann ich irgendwie zwar bei ihr sein, aber ich muss nicht gerade die grosse Diskussion losbrechen, wenn wir einfach irgendwie sagen, komm, pennen alle in ein Zimmer. Oder ist dir das noch gar nicht bewusst gewesen, warum du das machst?
Nein, also gut, da habe ich auch, also ich habe überhaupt gar keinen Hintergedanken gehabt. meine Frau, beziehungsweise dann auch damals meine späteren Freundin, wir haben uns eben, wie gesagt, im Studium unter anderem kennengelernt und dann durch Zufall herausgefunden, dass wir zusammen wohnen. Und wir haben einfach eine ganz spezielle Freundschaft aufgebaut. Sie ist komplett anders wie ich. Und ich kann wirklich, ich muss schwer verliebt gewesen sein. Das ist heute nicht ein Running Gag. Ich habe einen Liebesbrief geschrieben und ich habe überhaupt nicht gecheckt, dass ich einen Liebesbrief schreibe. Und es ist wirklich etwas halbes Jahr gegangen, bis ich überhaupt gecheckt habe, ich bin verliebt. Und dort ist für mich eine ziemliche Welt zusammengebrochen. Und ich habe das am Anfang auch niemandem gesagt, auch ihr nicht, weil ich, für mich ist wirklich, ich bin in einer Depression gefallen.
Also, ich würde sagen, du bist ein halbes Jahr wirklich in die Frau verliebt gewesen, bis du überhaupt realisiert hast, ich bin verliebt in die Frau.
Ja.
Und nachher hast du das erste Mal gar niemandem gesagt.
Nein, also man muss es wirklich verstehen, ich bin aufgewachsen und das hat es einfach nicht gegeben. Frau hat in meinem Weltbild nicht existiert. Es gibt einen ganz lustigen Facebook-Post, den ich gemacht habe und ich auf die Wall geschrieben habe. Ganz am Anfang schon, wenn du ein Mann wärst, ich würde dich sofort heiraten. Und es ist so lustig, ganz viele Leute haben es geliked. Und ich habe ihr immer gesagt, wenn etwas dumm sagt, ich sage, hey, schau, ich sehe sie einfach, wie Gott sie sieht und du kannst das einfach noch nicht.
Okay, krass.
Und ich bin einfach davon überzeugt, dass Gott mir das auch gibt für sie als Mensch, wer sie ist, wie Gott sie sieht und ich einfach dann besonders weiss, sie wertschätze.
Du hast das Ganze eigentlich eher so auf einer religiös spirituellen genau. Ebene wahrgenommen zuerst, oder?
Genau, und es ist sehr, sehr lang gegangen, bis ich gecheckt habe, eben wie gesagt, über ein halbes Jahr, bis ich realisiert habe, ob es das ist, glaube ich, nicht mehr normal.
Ja.
Oder normal würde ich jetzt heute nicht mehr sagen. Aber damals habe ich so gedacht, das ist nicht mehr, das empfindet man nicht für Freunde.
Aha.
Oder einfach für eine Freundin. Und dann ist für mich wirklich eine Welt zusammengefallen. Ich weiss noch, ich bin heim, ich habe geheult und ich habe gesagt, Gott, du kannst mir nicht meine einzige, wirklich beste Freundin, die ich da gefunden habe, nehmen. Und ich habe massiv gelitten, sehr viel gebetet. Und man muss natürlich sagen, meine eben beste Freundin damals, jetzt meine Frau, wir haben immer zusammen gebetet, am Morgen und am Abend und manchmal am Mittag. Und sie hat mich auch mit ihrer Theologie, sie kommt aus der Landeskirche, massiv herausgefordert und irgendwie auch beeindruckt, wie sie komplett anders gelebt hat wie ich. Und mich auch bei dem auch sehr belehrt hat und mich auch zum Nachdenken gebracht hat. Auf eine ganz gute Art. Und die Vorstellung, dass jemand, der mein Glauben auch so befruchtet, plötzlich sollte, der Stein vom Anstoss ist, für mich ganz schlimm gewesen.
Das kann ich mir gut vorstellen. Du hast vorher gesagt, dass es nach dem halben Jahr für dich noch gar nicht klar war, mit wem du jetzt über das reden.
Genau, ich habe dann noch mal 2 Monate gebraucht, bis ich dann irgendwann meiner besten Freundin damals gestanden habe, dass ich in sie verliebt bin. Und das ist dann
also sie ist dann auch die erste Person, die mit ihr darüber geredet hat?
Genau, ich habe ihr das dann, während, wie gesagt, wir haben zusammen gebetet, habe ich das in einer Gebetsrunde ihrer gestanden. Und ich habe gesagt, ich muss dir etwas sagen. Und sie so, ich weiss es schon. Ich so, nein, das kannst du gar nicht wissen, es ist so schlimm. Und dann irgendwann bin ich dann damit rausgerückt und ich habe gesagt, ich habe so Angst, dich zu verlieren. Und sie so, schau, du wirst mich deswegen nicht verlieren. Und dann habe ich gesagt, ja, wir müssen ganz fest dafür beten, dass das weggeht. Und dann hat sie gesagt, okay. Und ich habe dann ganz fest dafür gebetet und sie hat das einfach nie gemacht. Und ich bin irgendwann richtig hässig auf sie. Ich so, warum betest du nicht, dass das weggeht? Und sie so, doch, doch, das mache ich. Ich formuliere es einfach nicht laut.
Okay. Also, der Moment, wo du ihr erzählst, dass du in sie verliebt bist, ist nachher dann eigentlich der Anfang geworden von dem, dass dir zusammen gebetet haben? Also, ob
das haben wir vorher schon.
Ja, ja, dass die aber zusammen gebetet haben dafür, dass das aufhört.
Ja, also ja, sie hat ja nie wirklich dafür gebetet. Aber sie hat nicht einfach dafür beten lassen. Wir haben später mal darüber geredet und sie hat einfach mir später gesagt, sie hat wie gewusst, wenn sie jetzt irgendetwas auf das sagt, dann würde ich wegrennen. Und dass sie auch mich verliebt war, aber das nicht hätte können sagen, weil sie gewusst hat, wenn sie das jetzt auch sagt, dann drehe ich ganz durch. Hat sie einfach gar nicht gesagt.
Also sie hat quasi das Gefühl gehabt, wenn das jetzt erwidert wird von ihr her, dann ist das für dich so mega bedrohlich, dass genau. Es gar nicht mehr geht.
Ja.
Also du hast dort wie ein Bild gebraucht von ihr als jemand, der das nicht so empfindet und nicht so sieht.
Ja.
Okay. Das sind 2 Monate nachdem, dass du es gemerkt hast. Und wie lange ist es nachdem gegangen, bis dir das auch anderen haben gesagt?
Also
oder bis das überhaupt mal zuerst gegenseitig?
Ja, also nicht mehr so lange. Wir sind dann zusammen in die Ferien und wir sind dann zusammen das Bett geteilt, das weiss ich noch, und ich bin neben ihr gelegen und ich habe so, bist du wach? Und sie so, ja. Und dann ich so, darf ich dich küssen? Und sie so, nein, du zerstörst die Freundschaft. Und ich so, ganz ehrlich, es ist sowieso schon viel zu spät. Ja. Und ja, dann habe ich sie geküsst. Und so sind wir dann auch zusammengekommen. Und dann ist es etwa einen Monat gegangen, bis ich das einer sehr nahestehenden Person erzählt habe. Nochmal zwei Monate, bis ich das noch jemandem erzählt habe. Und dann wirklich eigentlich das Dreivierteljahr, bis ich das dann auch, wie ich so, man muss es wirklich verstehen, ich bin in eine schwere Depression hineingefallen. Ich habe angefangen recht abzunehmen. Ich konnte nicht mehr am Morgen aufstehen, weil ich eine riesige theologische Krise hatte, die meine Frau lustigerweise nicht hatte. Sie hat wie können mit dem Frieden schliessen und ich konnte das nicht können. Ich habe wie gedacht, ich verrate Gott. Das war meine tiefste Überzeugung. Und für mich war die Frage, wie kann etwas so Schönes so schlimm sein? Und wie kann Gott jemanden, der mich so fördert im Glauben, wie kann er mir das wegnehmen wollen? Und da bin ich einfach voll in einen theologischen Clinch gekommen. Und dann ist es wirklich über ein Dreivierteljahr gegangen, bis ich mich dann anfangen zu outen. Nicht komplett, das ist dann nochmal jahrelang später gegangen, aber dann sage ich mal in meinem näheren Umfeld und nicht nur den zwei Personen, wo also ich ziemlich kurz darauf
abgesagt habe. In den Wege, wo du gelebt hast, oder?
Genau, ich habe dann nach einem Dreivierteljahr habe ich mich unter anderem in den Wege geoutet, habe mein Studium abgebrochen und habe angefangen im Altersheim zu arbeiten und wir haben sehr heftige Reaktionen bekommen. Meine Frau hat mich ausziehen. Ich war dann schon ausgezogen aus der WG. Und sonst hätte sie öffentlich Buß tun. Wir haben Leute in unserer WG, die gesagt haben, sie können nicht mehr an diesem Tisch essen, weil wir so sündig sind. Wir haben Leute, die ja, uns auch gesagt haben, homosexuelle Menschen gehören biblisch gesteinigt. Und wir sagen sowieso nur pädophil und so. Und da haben wir sehr heftige Gegenwind bekommen, was für mich dann auch dazu geführt hat, dass ich mich einmal von meiner Freundin getrennt habe, weil ich wie nicht mehr weiter gewusst habe.
Ja, ja.
Und dort bin ich auch dann sehr suizidgefährdet gewesen, weil ich überhaupt nicht mehr gewusst habe, wo oben und unten ist.
Ich merke jetzt so, wenn ich dir zulasse, dass ich einerseits wahnsinnig hässig werde, wenn ich mir vorstelle, dass so Leute sagen, ich kann nicht mehr mit euch an einem Tisch essen, weißt du, und so. Aber noch viel stärker finde ich, ist irgendwie so wie ein, ich hoffe, du verstehst das jetzt recht, sondern das Bedauern mit einer Situation, wo ich mir vorstelle, du kommst in ein anderes Land, also bist aus einem Kontext rausgerissen, wo du bist stabil gewesen, wo du bist daheim gewesen, erfährst etwas, das dich völlig durchschüttelt. Und jetzt ist das ja einerseits schon mal total heftig gewesen für dich theologisch, oder? Weil das hat dir ja, glaub, wenn ich das recht verstanden habe, sehr viel Orientierung und Richtlinie auch gegeben, oder? Was gut ist und was nicht. Und auf der andere Seite bricht aber gerade der neue soziale Kontext, den du dir dort aufgebaut hast, wo du reingekommen bist, ja auch gerade wieder zusammen.
Komplett.
Und also gleichzeitig merkst du noch, shit, ich mag nicht mehr essen, ich bekomme nichts mehr auf die Reihe, ich kann das Studium nicht weitermachen.
Ja, es war für mich, es ist wirklich ein Art Zusammenbruch gewesen, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und es war sehr, sehr heftig gewesen. Und es ist für mich ein Geschenk, dass auch eine Gnade von Gott, dass wir das überstanden haben, dass ich das überstanden habe. Und das ist mir auch sehr wichtig zu sagen, ich glaube, die Überforderung war eben auf allen Ebenen gewesen, und zwar nicht nur bei mir, sondern ganz grundsätzlich auch bei den Menschen um mich herum, die wie gewusst haben, shit, wir wissen, die Frau glaubt an Gott und sie ist mega leidenschaftlich für Gott und sie ist stolz auf eine Frau und wir haben jetzt auch Krise. Und ich glaube, die Krise hat sich auch Ausdruck in diesen massiven Sachen, die mir die Leute in den Kopf geschossen haben. Und ich glaube nicht, dass sie das nur böse gemeint haben. Also ich glaube, es bringt für nicht nur Wut in sich, sondern es war auch ihre absolute Hilflosigkeit und Überforderung. Wie gehen wir mit jemandem um, der uns ja auch so lieb ist, und das bin ich ihnen ja auch gewesen, wo sich in eine Frau verliebt und glaubt und nicht weiss, wie damit umgehen. Und das ist mir immer wichtig zu sagen, dass ich auch da es hat einzelne Leute gegeben, die sich in dieser Hinsicht auch zu uns dann, bekannt haben und gesagt haben, wir wissen auch nicht weiter, aber wir wollen, dass du weißt, dass wir die Freundschaft nicht auflösen. Obwohl eben die Realität ist, über 90% der geschlossenen Freundschaften sind der Bach durch ab und sind nicht mehr möglich gewesen, weil sie mehr ein Druckmacher gewesen sind, als es einfach da sein, was mir oder was ich in dem Moment massiv gebraucht hätte.
Ich mache gerade so ein Mindgame. Ich versuche mir so vorzustellen, dass alles, was jetzt nicht mit dir passiert, du hättest dich nicht in eine Frau verliebt, sondern du wärst dort einfach anderthalb Jahre älter gewesen, also so kurz vor 20. Und das wäre an einer anderen Mitstudentin und Mitbewohnerin passiert. Hättest du auch können auf der Seite sein von denen, die hätten gesagt, hey, nein, das geht gar nicht?
Absolut. Ich denke das ganz oft. Ich denke, oh je, Gott, du hast so Humor. Ich weiss noch, ein paar Monate, bevor ich realisiert, dass ich bin, hat mir jemand erzählt, auch an der Astria, dass sie jemanden kennt, wo ich weiß gar nicht, ob schwul lesbisch empfindet. Und ich weiss noch, ich bin zu ihr an und ich so, du weißt immer schon, was die Bibel zu dem sagt.
Oh.
Und es ist wirklich so, für mich ist das einfach, Gott hat so Humor, weil er wie gewusst hat, oder sie, dass die einzige Möglichkeit, wie Gott mich kann davon überzeugen kann, dass das Bullshit ist, ist in dem es mir selber passiert. Und das ist wirklich etwas, wo ich heute oft denke, mein Gott, du hast so Humor. Und es lässt mich irgendwie auch schmunzeln zurück. Es tut mir manchmal auch weh zu merken, wie gefangen ich war in gewissen Glaubenskonstrukten, die ich heute hochproblematisch finde. Dass ich nicht mehr können wirklich sehen, wie es ist. Und das, was mich heute sehr prägt, ist die Realität, dass ich wie irgendwann gecheckt habe, wo ich nicht gewusst habe, dass ich in Eva verliebt bin, habe ich das Gefühl, das ich dort hatte, so genossen. Und ich bin davon überzeugt gewesen. Ich bin 100% davon überzeugt gewesen, das ist von Gott. Und in dem Moment, wo ich realisiert habe, dass ich verliebt bin, bin ich davon überzeugt gewesen, dass ich verführt bin, dass es böse ist.
Ja.
Und erst viel später ist mir bewusst worden, das ist ja rein Mensch gemacht. Also wie kann ich etwas, was ich vorher so toll empfunden habe, so davon überzeugt bin, dass es von Gott ist, plötzlich meint, dass es nicht von Gott ist.
Ist das in dem Moment nicht so als Anfechtung interpretiert?
Absolut.
Du wirst jetzt getestet.
Ja, also Anfechtung ist vielleicht der falsche Begriff, aber ich habe das Gefühl gehabt, ich renne auf den Abgrund zu und ich habe nicht mehr weiter gewusst. Ich habe wirklich nicht mehr weiter gewusst. Man muss auch ernsthaft bedenken, ich war sehr in die Wurzel.
Ja, ja.
15 Jahre in einem anderen Land, einer anderen Kultur. Ich habe mich massiv einleben. Es gibt ganz viele lustige Anekdoten, was ich am Anfang in der Schweiz alles gemacht habe, wo die Leute einfach alle den Kopf geschüttelt haben. Das heisst, es hat, wie auch dort, oder, hat mir meine beste Freundin damals massiv Halt gegeben und mich wie in die Kultur reingebracht. Und dann hätte ich hätte auch meine beste Freundin verloren. Ich hätte die Person verloren, die mir am nächsten steht in der Schweiz und die mir die Kultur nachgebracht hat und lieb werden lassen hat. Und das ist wie, ich habe irgendwann gecheckt, ich kann das nicht.
Also ich kann mich wirklich kaum rein versetzen, wie einem das muss durcheinander schütteln. Aber ich erinnere mich noch daran, dass du gesagt hast, für dich war es schon noch krass gewesen, nachher zu merken, wie das Christentum in der Schweiz gelebt wird. Ich sage es jetzt mal so ein bisschen offen. Dass das vielleicht nicht die gleiche Ernsthaftigkeit oder Tiefgründigkeit hat, wie du es kennt hast aus deiner Jugendzeit. Ist dann manchmal auch so der Gedanke gekommen, ich bin jetzt hier einfach an einem ganz, ganz creepy Ort und noch die mir jetzt würde helfen würden, hier zu sein, erweist sich als etwas, das ein Fallstrick ist. Also hast du das irgendwann auch von externalisieren und denkt, man, sie dürfte gar nicht so sein, wie sie ist und die ganzen Umstände sind einfach furchtbar und ich gehe jetzt zurück und breche alles ab hier.
Ich habe mich das Willi von meiner Freundin damals getrennt und habe gefunden, tschüss, ich dampfe ab, ich kann das nicht. Das ist ganz schlimm da. Und dann ist es zu einem Todesfall gekommen, weil ich mir erweiterten Familienkreis. Und wo ich das erfahren habe ich plötzlich gecheckt, wenn ich sie jetzt aufgebe, dann gebe ich vielleicht Liebe von meinem Leben auf. Und zwar nur aufgrund von etwas, wo ich glaube, dass es falsch ist. Und ich habe dann so eine Konversionstherapie angefangen in der Schweiz. Und nach der ersten Sitzung habe ich wieder gecheckt, das kann es nicht sein. Das kann es einfach nicht sein.
Ja.
Und ich habe plötzlich realisiert, ich werde mich nicht ändern. Die Frau hat mir dann erzählt, von jemandem, der seit 20 Jahren damit kämpft, dass er homosexuelle Gefühle hat. Und ich habe plötzlich gecheckt, hey, ich will nicht mein Leben lang kämpfen. Es muss einen anderen Weg geben. Das kann es einfach nicht sein. Und dann eben mit dem Todesfall habe ich gecheckt, mein Leben ist zu kurz.
Wenn du jetzt so zurückschaust, so mega lang ist es ja noch gar nicht her. Wir reden jetzt über etwas, wo... Was ist das her? So,
7 Jahre?
Ja, 7 Jahre. Ja, genau, weniger als 7 Jahre. Wenn du jetzt auf das zurückschaust, interpretierst du das als etwas, wo du sagst, weil Priscilla, irgendetwas in dir drin ist einfach krass stark und hat dort können, irgendwie es richtig machen. Oder schaust du das Ganze irgendwo so an, als eine Art, ich sage jetzt mal so, gell, ein bisschen augenzwinkend auch, aber so eine Art Offenbarung oder einen Weg, den Gott mit dir gemacht hat?
Oh, ich glaube, es ist beides. Ich glaube, dass Gott mich perfekt so gemacht hat, wie ich bin. Das heisst nicht, dass das, was ich mache, perfekt ist, aber dass er mich mit meinen Stärken und Schwächen so gemacht hat, oder sie. Und ich als Kind habe ich viel angeregt, weil ich sehr extrovertiert und sehr ein lautes Kind bin, mit einer sehr starken Meinung. Und ich glaube, dass mir das in dieser Hinsicht so sehr ich den Boden unter den Füßen massiv verloren habe. Aber auch lassen, merken, es muss einen anderen Weg geben. Ich habe lange nicht gewusst, will, aber ich habe gewusst, es muss einen geben. Und dass ich das Kämpferische in mir habe, das habe ich immer noch.
Also das mit dem Extrovertieren kann ich mir super vorstellen, wenn du jetzt so da hockst oder wenn du lachst oder so. Oder? Aber das ist ja schon so eine Art Nullpunkt gewesen. Du am Boden, weißt nie wie weiter. Und jetzt machst du noch eine Konversionstherapie. Also da würde mir eigentlich so sagen, shit, das wird so schief gehen.
Also eben, die Therapie habe ich ja von mir aus gemacht. Und darum sage ich auch immer, wenn die Leute sagen, die Leute werden da gezwungen. Nein, es wird eigentlich nie jemand gezwungen zu einer Konversionstherapie. Im Gegenteil. Das Problem ist ja gerade oft, weil man so sozialisiert ist, will man ja sozusagen auch verstärkt gesund werden. Das ist ja damals auch mein Wunsch.
Das ist quasi so wie die Anpassung, die du selber hast wollen.
Oder? Genau. Und ich habe dann einfach nach der ersten Sitzung gecheckt, die Anpassung würde es nie geben. Also muss ich einen anderen Weg finden. Und da bin ich einfach zu pragmatisch veranlagt. Ich habe wie gecheckt, entweder es wird einen Weg geben oder ich muss mein Leben nehmen. Aber es ist wie klar gewesen.
Es hätte ja noch eine dritte Möglichkeit gegeben. Also für mich würde jetzt auf der Hand liegen, okay, ich kann die wunderbare Frau nicht loslassen.
Mhm.
Leben finde ich irgendwie auch etwas Tolles.
Ja gut, das ist ja damals nicht so 100%.
Aber ich könnte ja das mit dem Gott sein.
Ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich verstehe nicht, was passiert und ich komme nicht raus und ich bin auf dem falschen Pfad. Aber Gott hat meine Gebete, dass ich mich verändere, nie erhört. Mhm. Das ist für mich etwas, wo ich wieder denken kann, ich habe nicht das Gottesbild von einem Gott, der will, dass ich leide.
Ja.
Und darum war für mich klar gewesen und trotzdem, ich bin so angestanden, aber ich habe gewusst, wenn ich Gott nicht hätte, dann hätte ich mich sowieso verabschieden können. Und ich habe gewusst, ab dem muss ich festhalten, ich kann nicht anders. Ich kann einfach nicht anders, weil ich muss an dem Gott festhalten.
Also das ist eigentlich, wenn man jetzt alle die Beine nimmt, wo du drauf gestanden bist, wo alle wackelig geworden sind, ist das trotzdem, dass dein Gottesbild, das du hast gehabt, dann, dir ja auch Mühe bereitet hat, gerade mit der Beziehung, auch, ja, zum Teil auch dazu geführt hat, in welche Gruppe du bist reingekommen, die du hierher bist gekommen. Das war nicht das, was du problematisiert hast, sondern es war eigentlich deine Kraft, gewesen, nebst dem, was du selber mitgebracht hast.
Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen einfach gesagt, es hat mir massiv Probleme bereitet. Aber ich habe wie gewusst, ohne Gott kann ich nicht leben. Und ich habe nie von Gott das Gefühl gehabt, ich kriege die Aussage, du bist falsch oder du bist nicht richtig. Ich habe in der Schweiz ein ganz krasses Erlebnis, als ich fast gestorben bin. Ich bin über die Straße gerannt und ich habe nicht geschaut. Und ich sehe und ich stehe auf der Straße, ich renne über die Straße und dann sehe ich ein Auto. Und es hat mich treffen müssen. Und ich weiss nicht, was passiert ist. Ich stehe in der nächsten Sekunde auf der anderen Seite der Straße. Das Auto hält 10 Meter weiter vorne, kommt es zum Notbremse zum Stehen. Und ich stehe auf dieser Straße und mein Kollege, der hinter mir war, sagt, wie bist du jetzt auf die andere Straße gekommen? Ich so, ich weiss es nicht. Und ich weiss nicht, dass ich bin heim und ich habe gekühlt. Ich habe so gekühlt. Ich so, Gott, was ist das jetzt gewesen? Ich weiss nicht, was passiert ist. Und irgendwann ist die Antwort gekommen, ich bin einfach noch nicht fertig mit dir.
Okay.
Und ich bin so überfordert gewesen, weil ich wie gesagt habe, ich hätte müssen sterben. Ich habe, es ist weder für mich noch für meinen Kollegen, aber dort, wo dort war, ist es erklärbar gewesen, wie ich über die Straße gekommen bin. Und das ist für mich wie so, dass ich bin noch nicht fertig mit dir.
Und du erst recht nicht mit Gott, oder?
Ja.
Aber das mit dem, das Bild, das jetzt bei mir entsteht, mit dieser Straße, das passt sehr gut, wenn man das übertreibt, zu der Art, wie ich die das erste Mal wahrgenommen habe oder habe kennengelernt. Weil ich habe ja von all dem nichts gewusst.
Mhm.
Sondern das erste Mal auf meinem Radar bist du aufgetaucht, stolz, hinter einem Plakat, wo in der Regenbogenfarbe Pride drauf steht. Ganz vorne im Umzug mitgelaufen. Und dort habe ich ehrlich gesagt, auf dem Foto, also so, weißt du, mit deiner Frisur, mit deinem Ausdruck, den du hast, der Talar, den du angehabt hast, so, habe ich so gedacht, ah krass, das ist jetzt wahrscheinlich eine von den jungen, sehr liberalen Pfarrerinnen, die sich so für die LGBT-Bewegung einsetzt. Und ich habe die so total als eine Vertreterin von dem Morgen und habe so gedacht, noch speziell, dass ich sie nie irgendwo an der Uni vorher habe gesehen oder habe kennengelernt. So mega viel Zeit ist jetzt auch wieder nicht vergangen vom Zusammenbruch, der Reorientierung und was auch immer. Aber ich nehme jetzt an dem Punkt, wo wir waren, wo du mir jetzt das Erlebnis von der Strasse erzählst, bis zu jetzt muss ja einiges passiert sein, dass du dort mitläufst, das zeigst und das sogar mit einem Stolz machst. Was ist dort passiert bei dir?
Oh, es ist ganz viel passiert. Ich glaube, ich habe mich persönlich, ist sehr viel Veränderung passiert. Und gleichzeitig würde ich sagen, Gott hat mich einfach nicht losgelassen. Den Satz wirst du noch viel hören.
Ja.
Ich habe dann mein Studium unter anderem eben an der Uni dann auch weitergeführt.
Also du bist nachher gewechselt von der STH an die Uni?
Nein, ich habe meinen Abschluss gemacht an der STH und dann aber noch einen zweiten Abschluss an der Uni angestrebt, nochmal von neuem und dann in Zürich fertig studiert.
Darf ich gleich noch schnell fragen, ist das kein Problem gewesen? Du hast ja mal aufgehört an der STH, oder?
Genau, und ich habe das dann wieder aufgegriffen. Ich habe ein Semester ausgesetzt und bin dann wieder zurück. Weil ich wie nicht gewusst habe, was ich sonst mache in meinem Leben. Und ich habe gewusst, irgendetwas muss ich machen. Und dann ist es
bist du dort dann auch schon wieder mit deiner
genau,
Frau zusammen
gewesen? Wir sind dann wieder zusammengekommen. Und ich habe einfach gewusst, ich muss irgendetwas machen, um mir Stabilität zu geben. Und dann studiere ich halt einfach weiter, weil ich nicht gewusst, was ich sonst mache. Und dann bin ich unter anderem in einen ganz tollen Verein reingekommen. Schleichwerbung sozusagen. An der Stelle für Zwischenraum, das ist ein Verein für...
kannst du noch einen Namen sagen?
Zwischenraum.
Zwischenraum, ja.
Zwischenraum. Und Zwischenraum ist ein Verein, der sich einsetzt für LGBTs und wo sich auch als Christen und Christinnen verstehen. Und dort habe ich das erste Mal mit mir gecheckt, hey, ich bin im Fall nicht allein. Das, was ich durchmache, es gibt ganz viele Menschen auf dieser Welt, die sind Christinnen und Christen und die empfinden nicht heterosexuell. Und die schaffen das, die schaffen den Gap irgendwie. Und dann habe ich wie gefunden, hey, Priscilla, wenn die das können, dann kannst du das auch. Ja. Und dann habe ich mich eben auf die Spurensuche begeben. Und ich wollte das nicht schönreden. Ich habe 7 Jahre gebraucht, mehr als 7 Jahre, bis ich wirklich auch Ja sagen zu meiner Frau. Inzwischen die Frau. Aber bis ich wirklich...
Geheiratet, gell?
Genau, ja. Also geheiratet, das können wir ja nicht. Wir müssen es eintragen lassen.
Okay.
Aber das ist wirklich so lange gegangen, bis ich wirklich tief in meinem Herz sagen konnte, mal, ich glaube, das ist richtig. Ich glaube, dass das kein Problem ist. Ich glaube, dass Gott ein Ja zu uns hat. So lange ist das wirklich gegangen. Und ich glaube, es ist einfach ein massiver Prozess, der viel Zeit gebraucht hat. Es ist für mich schon viel bälder klar gewesen, mit den Menschen, die ich kennengelernt habe, im Zwischenraum. Und die Geschichten, die ich gehört habe, habe ich bald gewusst, dass Gott an dem zerbricht und vor allem auch zerbricht an diesen ganz, ganz schlimmen Sachen, die die Menschen erlebt haben. Und ich habe gefunden, das darf einfach nicht sein. Und,
was heisst, dass Gott zerbricht?
Gott leidet an diesen Geschichten von Menschen, die aus Kirchen rausgeschossen werden, die verstoßen werden, weil sie jetzt homosexuell empfinden. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, warum auf dieser Welt wird Gott jemanden, der ihm oder ihr dienen so machen, dass die Person sich am Ende muss leben muss, wie sie nicht mit sich selber leben kann. Und das ist eine Realität. Und ich habe gecheckt, das geht nicht. Das ist nicht, ich kann nicht an so einen Gott glauben. Ich muss an einen Gott glauben, der sagt Ja, der sagt, fürchte dich nicht, ich bin da und ich habe ein Ja zu dir. Nicht zu all deinen Taten, überhaupt nicht, aber zu dir als Mensch. Und so ist für mich sehr bald klar gewesen, hat sich meine Meinung dann, ja, mit der Zeit geändert und habe ich viel länger gebraucht, bis ich das auch zu mir selber sagen konnte. Das ist sehr viel
länger gegangen. Ich möchte gerne noch schnell einen Moment dort bleiben, weil das ist jetzt gar nicht meine Meinung, aber etwas, was ich viel höre von konservativen Christinnen und Christen, ist, dass sie würden sagen, nein, Gott hat ganz sicher homosexuelle Menschen gleich gern wie heterosexuelle. Das ist gar nicht die Frage. Er ist einfach sehr traurig über das, dass sie das leben. Und weißt du, von dem ganzen Weg, den du hast gemacht hast, wäre jetzt für mich nicht völlig abwegig, dass du irgendwann auch auf dem Ding bist gewesen, dass du so hättest gesagt, okay, Gott ist zwar eine Stütze für mich, sie trägt mich, sie tut mir gut und sie liebt mich, aber sie könnte ja auch Kraft sein, um das jetzt, also gell, nicht wie ich es denke, aber wie du es vielleicht gemeint hast, richtig machen.
Also es gibt weniger, jetzt sage ich im deutschsprachigen Raum, aber vor allem auch im englischsprachigen Raum, gibt es die Unterscheidung zwischen A-Side und B-Side, sagt man dem. Und das sind die homosexuell empfindenden Menschen oder bisexuell oder was auch immer, einfach nicht heterosexuell empfindende Menschen, die sagen, ja, ich empfinde nicht heterosexuell, aber ich darf das nicht ausleben. Es gibt die Menschen. Für mich war sehr bald klar, ich liebe die Frau, wie dumm wäre ich, wenn mir Gott, der Mensch, der so gut zu mir passt, vor meine Nase setzt, ich Nein sage. Das war für mich wie immer klar gewesen, dass wenn etwas, dann beides.
Und jetzt bist du ja dort nicht nur von Gott nicht weg, sage ich mal so. Das ist natürlich eine schwierige Frage, ob das überhaupt gehen würde. Aber, also nicht nur an Gott hast du festgehalten, sondern du hast nachher noch Theologie gemacht. Du bist auch immer noch der Kirche sehr verbunden und engagiert. Wie hast du das erlebt? Also, was war die Kirche jetzt eher ein Ort gewesen, wo du würdest sagen, ja, so grossmehrheitlich wie ein Zwischenraum, ich fühle mich wohl? Oder ist das etwas gewesen, wo eine Herausforderung war, wie der alte Weg ist?
Ich glaube, ich bin für viele Leute verwirrig. weil ich wirklich an Gott glaube und mir eine personale Beziehung zu Gott massiv wichtig ist. Mein Gebet ist mir sehr wichtig, eben die persönliche Beziehung. Und gleichzeitig eben lebe ich mit einer Frau zusammen, mit der ich jetzt eingetragen bin. Und ich habe grundsätzlich sehr positive Erfahrungen gemacht. An der Uni unter anderem auch in der Kirche. Natürlich habe ich, als ich meine erste Pfarrstelle angenommen habe, diesen Sommer auch sehr negative Reaktionen bekommen. Aber ich musste mir dann sagen, dass die Vorstellung, die ist an 6'000 Leute gegangen und ich habe 4 negative Rückmeldungen bekommen. Das muss man immer auch im Kontext sehen und dann sagen, okay, auch diese Leute gibt es und auch diese Leute dürfen es geben und die müssen nicht zu meinem Gottesdienst kommen, wenn sie finden, ich bin so böse. Aber grundsätzlich ist es mir massiv wichtig, im Gespräch zu bleiben. Das ist auch etwas, was wir uns als Zwischenkurs auf die Fahne geschrieben haben. Wir wollen Gespräche führen, wir wollen vermitteln. Und wir wollen einfach Aufklärung leisten oder mit den Leuten im Gespräch bleiben. Ich muss nicht jemanden davon überzeugen, aber ich wollte wie sagen, komm, lern mich kennen, lern meine Frau kennen und merk, ich bin ein Mensch wie du und wie du. Ich habe Fehler, ich habe schöne Seiten und wir können am Ende zusammen die Hände falten und beten und Gott bitten, uns gemeinsam zu segnen. Und ich glaube, das ist mein grösster Wunsch, ist das Brücken bauen. Und gleichzeitig setze ich mich natürlich, das, was du vorher gesagt hast, auch sehr aktiv auf einer politischen Ebene ein, auch auf einer kirchenpolitischen Ebene, gerade für LGBTs, weil ich finde, es ist so wichtig, dass wir uns Menschen zuwenden, und da zähle ich mich auch dazu, aber in dem Fall geht es jetzt nicht um mich, wo eben ganz viel Ablehnung erlebt haben und wo ich auch ganz aktiv würde sagen, sich Christinnen und Christen und auch die Kirche gerade an ihnen versündigt hat. Und so wirklich versündigt.
Kannst du ein bisschen erklären, wie das meinst?
Im Sinn von eben die Ablehnung, die Menschen erlebt haben, die Notierung, die Verachtung, dass du bist so nicht gewollt, dass Menschen bis in Selbstmord treten, wo komplett aus Familie ausgeschlossen werden, weil sie schwul sind oder lesbisch. Wo ich denke, da müssen wir wirklich Buße tun. Und da, ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Und wo ich dann eben in meinem Vikariat war letztes Jahr und vorletztes Jahr vor allem, habe ich gecheckt, wir müssen etwas machen als Kirche. Ich gehe jetzt in eine reformierte Kirche und jetzt muss da etwas gemacht werden. Ja. Und habe dann beschlossen, wir laufen als reformierte Kirche an der Pride mit. Und dort ist dann ziemlich schnell rausgekommen, dass ich da nicht ganz die Unterstützung erhalte, die ich bekomme.
Also, was du dir gewünscht hättest?
Ja, genau.
Was war das Problem gewesen?
Ja, ich war viel Sport, was typisch für mich ist. Und dann das andere sicher auch, wie es keine reformierte Kirche in der Schweiz gegeben hat. Ja. Und mir haben meine Basler gesagt, sie laufen nicht unter einer Flagge von der reformierten Kirche Zürich. Und dann habe ich spontan ein Logo erfunden und habe das kreiert und bin dann als reformierte Kirche in der Schweiz an der Pride mitgelaufen.
Das was ist dann auf dem Plakat aufzieht.
Genau, was eine rechte Reaktion ausgerufen hat, im Positiven wie auch im Negativen. Aber ich wirklich gemerkt habe, und das war mein Wunsch, viele Leute gesagt haben, hey, ich bin Christen und ihr jagt uns nicht zum Teufel. Wow.
Also das Ganze ist, deine Erfahrung jetzt mit Kirche, dort war eher, dass es bürokratisch ein Problem war, aber nicht, dass man gesagt hat, sicher nicht gehen wir an Pride.
Ja, es hat schon auch Leute, die ein bisschen Schiss hatten. Aber ich glaube, die Stimmung ist jetzt seit dem Jahr von der SEK eigentlich.
Weißt du, wenn ich dich so zulasse, dann gibt es ja den einen Teil, den kann ich mir sofort vorstellen. So, dass du bist offen, kommunikativ, hast so eine einladende Art und sagst, hey, frag doch einfach, wie das bei uns ist, lern uns kennen und du merkst, alles ist im Fall sehr normal. Und dort passt für mich super so, du schnappst so einen Banner und läufst mit den Leuten der Pride mit. Neben dem engagierst du dich jetzt aber auch noch politisch, wo es um die Ausweitung des Antirassismus-Artikels geht. Und hast dort eine sehr klare Position, wo du sagst, hey, das ist ganz, ganz wichtig, dass auch homosexuelle Lebensformen geschützt sind vor solcher Hate Speech in der Öffentlichkeit. Kannst du kurz erklären, was das dort das Thema ist und warum dass du dich so engagierst dort?
Ja, also es hat unterschiedliche Gründe, wie ich ein bisschen zu dem gekommen bin. Einmal, weil ich mich sehr damals eingesetzt habe bei der Debatte, die in letzter Zeit, also letztes Jahr geführt wurde, Ehe für alle, und zwar auf der zivilrechtlichen Ebene. Für mich gibt es da eine ganz klare Trennung zwischen zivilrechtlich und kirchlich. Und dann habe ich eben irgendwann im NZZ so einen Artikel gelesen, wo es eben um das Referendum gegangen ist. Und der Schreiber von diesem Text hat wie gesagt, wenn das Referendum nicht durchkommt, dann hat die Kirche und die Christen ein massives Problem. Und dann habe ich mich ein bisschen eingelesen und ich bin dann ziemlich hässig geworden, weil ich gemerkt habe, das, was er sagt, stimmt eigentlich gar nicht. Es geht dann nicht um eine Einschränkung von der Meinungsfreiheit, so wie sie das sagen wollen, sondern es geht viel mehr um einen Schutz von Minderheiten, beziehungsweise von Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert werden. Wir haben den Artikel ja aktuell schon. Der bezieht sich einfach bis jetzt auf Rasse, Ethnie und Religion und sollte jetzt eben ausgeweitet werden auf sexuelle Orientierung. Dabei geht es wiederum, dass aktuell, wenn mich jemand diskriminiert aufgrund meiner sexuellen Orientierung als Einzelperson, dann kann ich jetzt rechtlich schon gegen die Person vorgehen, weil das geht und das Ehrverletzungsdelikt, oder?
Genau, das wäre eine Beleidigung, oder quasi, ja.
Aber wenn jetzt jemand kommt und sagt, alle Schwulen oder alle Lesben oder was auch immer sind scheiße und sie gehören auf den Scheiterhaufen, dann gibt es aktuell keine Handhabung, weil, wohlgemerkt, muss ich noch anführen, im öffentlichen Raum. Wenn das jemand am Stammtisch sagt, dann ist das zwar dumm, aber dann kann ich, ist das nicht der öffentliche Raum. Und wenn er das offiziell öffentlich dazu aufruft, dann gibt es keine rechtliche Handhabung dagegen. Und wenn wir jetzt eben den Artikel ausweiten, dann gibt es die das. Und das wünschte ich mir, weil eben Diskriminierung leider und auch Aufruf zu Hass leider immer wieder stattfindet, auch aufgrund von sexueller Orientierung. Es gibt einen Grund, wieso man das damals eingeführt hat, für eben vor allem Rasse, Ethik und Religion. Und ich glaube, es wäre Zeit, das auch einzuführen, um eben Minderheiten, in dem Fall auch nicht heterosexuelle Menschen zu schützen.
Es wäre wahrscheinlich auch symbolisch ein wichtiges Zeichen, oder, wo eine Gesellschaft würde senden, wenn sie das macht.
Massiv. Also es gibt ganz viele Untersuchungen dazu, wie sagen, wenn gewisse Gesellschaftsgruppen geschützt werden, die schwach sind, und das sind wir in der Hinsicht, wir sind in der Minderheit, dann fördert das grundsätzliche Wohlempfinden von der ganzen Gemeinschaft, ja, und in dem Fall der ganzen Gesellschaft. Und ich glaube, das ist definitiv so. Und ich denke auch immer, Leute sagen immer wieder, ja, es schränkt unsere Meinungsfreiheit, und sagen, nein, es schränkt deine Meinungsfreiheit nicht ein. Außer du findest Aufruf zum Hass Meinungsfreiheit, aber das ist es eben nicht.
Ich selber lebe wahrscheinlich in einer Bubble, was das betrifft. Also ich habe jetzt keine Bekannten und auch keine Freunde von Bekannten, die irgendwie würden zum Hass gegen Homosexuelle, aber ehrlich gesagt auch nicht gegenüber anderen Ethnien oder Religionen oder so aufrufen. Ist das etwas, wo du würdest sagen, das passiert aber heute noch in der Schweiz?
Ja, also es gibt es immer mal wieder, dass Menschen zu Hass aufrufen. Ich muss jetzt sagen, ich persönlich, das geht jetzt natürlich nicht unter das neue Gesetz, aber ich kann eine Geschichte erzählen. Meine Frau und ich haben gerade im Zuge von dieser Kampagne eben, ja, zum Schutz vor Hass, haben wir unsere Regenbogenflagge verstellt. Wir haben 20'000 Regenbogenflaggen in der Schweiz verschickt worden. Und wir haben die, ich habe die rausgehängt. Meine Frau sagt nur so, ja, ja, komm Schatz, mach das nicht, es gibt nur Ärger. Und ich so, hey, hallo, spinnst, komm, wir machen das vorher und nachher Fotos, ja, um zu zeigen, wenn etwas passiert. Und ich habe mega gelacht. Und wir sind dann am Abend ins Bett und am nächsten Morgen sind wir aufgestanden und irgendwann schreibt mir meine Frau so, hey, hast du unsere Wand gesehen? Und ich so, was? Und
also die Hauswand?
Die Hauswand, ja, genau. Und ich bin dann am Abend heimgekommen und dann hat wirklich jemand unsere komplette Hauswand verschmiert und geschrieben, oh wow, da wohnen Schwule. Okay. Natürlich, Homosexuelle sind immer noch schwul. Side note, genau. Lesbe existiert halt nicht. Gedacht, ja, das, ja, ist ganz oft so, aber das ist das Thema. Und dort habe ich wirklich gedacht, shit, eine Regenbogenflagge hängt keine 24 Stunden und Leute müssen auf das mit einer Straftat reagieren. Ich meine, das muss man sich mal geben. Es hat mich wirklich schockiert. Mhm. Ich weiss von jemandem, dem seine Flagge ist runtergenommen worden und verbrannt worden. Ich weiss von vielen Kollegen, die immer wieder dumm angemacht werden, weil sie eben schwul und lesbisch sind. Und das passiert heute noch. Es gibt leider Hate Crime, ist nicht auf dem absteigenden Ast, sondern auf dem zunehmenden Ast. Und ich glaube, man kann da rechtlich und gesetzlich ein wichtiges Zeichen setzen, zu sagen, nein, wir sind eine Gemeinschaft, die es findet. Es gibt auch nicht heterosexuelle Menschen und die sind ein Teil unserer Bevölkerung und die gehören nicht diskriminiert. Das heisst, man darf nicht sagen, die Menschen sind krank und bitte tun sie in Heim stecken und therapieren, bis sie gesund sind. Mhm. Und das ist ganz wichtig, dass da ein Staat, dass da eine rechtliche Vorkehrung getroffen wird, um Minderheiten zu schützen. So wie wir auch in der Schweiz Juden schützen. Das ist ganz wichtig, oder? Weil die auch immer wieder Antisemitismus ausgesetzt sind. Es ist eigentlich nichts anderes als das.
Ja. Jetzt, das Referendum ist ja ergriffen worden, auch wieder mit starker Beihilfe aus gewissen christlichen Kreisen. Also EDU ist ja dort federführend. Jetzt weiss ich von dir, dass du dort selber einen langen, auch schmerzhaften Weg zurückgelegt hast. Gibt es für dich irgendetwas, wo du sagst, ja, ich kann mir irgendwie vorstellen, warum sie das machen? Gibt es, weißt du, so etwas, wo du sagst, ich teile das zwar nicht,
ja, aber natürlich,
vielleicht machen sie es wegen dem?
Ich glaube, es geht um Angst. Und das ist, dass wir uns immer wieder bewusst sein.
Aber von was hat jetzt so jemand Angst?
Angst, seine oder ihre Meinung nicht äußern, wo eigentlich keine, also ich meine, das ist mir ganz wichtig, Jemand kann auch weiterhin sagen, ich finde dich als Lesbe dumm. Das finde ich zwar nicht sonderlich gescheit, aber das darf die Person weiterhin sagen. Und sie darf auch weiterhin sagen, ich habe Mühe damit, dass du lesbisch bist. Das wird nichts ändern. Aber wenn die Person dann sagt, und zwar eben das, was ich auch erlebt habe, dass Leute sagen, in der Bibel steht, Homosexuelle gehören steinig, dann passiert noch nichts. Aber wenn die Person sagt, und ich finde, das muss heute nicht passieren, und das sollte passieren, dann passiert jetzt etwas. Dann kann jetzt etwas passieren. Und das ist, dann findet sie, ja, das ist aber meine Meinungsfreiheit. Dann finde ich, nein, das schafft oft zum Hass. Und da finde ich es ganz wichtig, dass eben der Staat interveniert.
Also voll, ich meine, mir leuchtet das hier mega
ein. Aber ich glaube, eben die Leute sind sehr angstgetrieben. Das ist mir ganz massiv aufgefallen bei meinem letzten Gespräch zum Thema Ehe für alle. Mhm. Die Menschen haben Angst, sie haben Angst, überrollt zu werden. Sie haben Angst, dass ihre Werte nicht mehr universal gelten. Und ich glaube, das hat mit dem massiven Besitzanspruch ihrerseits zu tun. Sie wollen das so, wie sie denken, müssen die anderen auch denken, was meines Erachtens sehr übergriffig ist. Und gleichzeitig finde ich, muss man ihre Angst aber auch wahrnehmen und ihnen Raum geben, Ausdruck zu geben. Das ist ja mein Wunsch, dass ich wie sage, okay, dann sag mir, von was ist denn genau deine Angst? Und dann reden wir darüber. Und ich glaube, sie ist nicht aufeinander einzuschlagen. Das Ziel ist, das Gespräch zu suchen und zu sagen, wo kann man Brücken bauen. Aber wo muss man auch ganz klar sagen, da hört es auf.
Ich habe eben das Gefühl, es gibt noch so eine dritte Gruppe vielleicht, die sehr skeptisch ist, was die Ausweitung vom Artikel angeht. Und zwar vielleicht die Leute, die würden sagen, ich selber habe wirklich gar nichts gegen Homosexuelle, ich habe auch gar nichts gegen Juden und gar nichts gegen irgendwelche Ethnien. Ich bin aber wie dagegen, dass der Staat so etwas wie Political Correctness-Regeln im Strafrecht verankert. Also so eine ganz liberale Haltung, so quasi, hey, wenn jemand jetzt sagt, alle Homosexuellen sind krank, dann schießt er sich ja selber ab mit dieser Aussage. Und das regelt ja unsere Gesellschaft von allein. Man muss ja nachher nicht noch von Staats wegen so jemanden verfolgen.
Genau, und das darf man danach übrigens immer noch sagen. Alle Homosexuelle sind krank. Weil das, je nachdem, ist ja kein Aufruf zum Hass, sondern es ist einfach, was die Person empfindet. Ja. Wenn aber sagt, ich finde, die gehören jetzt alle, oder gehen an und erschießt sie, dann hat das Problem. Und ich glaube, das Problem ist wirklich, dass die Leute... Ich will das einfach mal festheben. Wir haben das Gesetz haben wir jetzt seit ein paar Jahren. Und so genau besteht das Gesetz, das Antirassismusgesetz, ich glaube, seit dem 95. Mhm. Und seit der Einführung sind 910 Fälle sind, gemeldet worden. Und davon, das heisst durchschnittlich 38 pro Jahr. Und nur 62% von diesen 910 Fälle sind wirklich überhaupt zu Verhandlungen gekommen und davon okay. Sind auch nur 38 Fälle ist etwas passiert. Das heisst, die restlichen Fälle sind alle gefallen. Das heisst, man muss sich wirklich bewusst sein, bei dieser Strafbestimmung von dem Artikel wird massiv immer das Augenmaß in Betracht gezogen. Was ist der Kontext gewesen? Und. Das heisst, wir müssen nicht davon ausgehen, dass jetzt 1000 Sachen passieren. Ich wollte einfach mal einen Vergleich geben. Häusliche Gewalt wird allein im 2018 sind über 18'000 Verfahren gelaufen mit Verurteilungen. Also einfach mal, um das Verhältnis zu bringen, oder?
Ja.
Es ist nicht so, dass jetzt da 1'000 Verurteilungen werden stattfinden, ganz sicher nicht. Es geht vielmehr darum, überhaupt eine Handhabung danach zu haben.
Ja.
Und, eben wie gesagt, es geht nur um Aussagen, die es öffentlich Raum betreffen. Und wo es kollektiv betrifft. Alles andere ist bis jetzt so strafrechtlich verfolgbar gewesen.
Genau.
Von daher sage ich, die Angst ist meines Erachtens nicht begründet. Und wenn jetzt jemand, eben, wie gesagt, immer noch findet, er will am Stammtisch sagen, Schwule sind blöd, dann darf er das machen. Es würde nichts passieren. Ich frage einfach, was bringt dir das? Ich meine, das ist wie wenn ich würde sagen, Menschen mit... darf man das heute überhaupt noch sagen?
Was? Mit einer bestimmten Augenform.
Genau, mit einer bestimmten Augenform sind irgendwie blöd. Also ich meine, das ist einfach, sagt mir, die Person, die so etwas gesagt hat, aber
Ja, ich kann das gut nachvollziehen. Ich mache jetzt gleich nochmal ein anderes kleines Fenster auf und muss ein bisschen überlegen, wie ich das jetzt formuliert, damit es wirklich das trifft, was ich sagen wollte. Wenn man schaut, wer bei dieser Diskriminierungsstrafnorm bis jetzt betroffen ist, dann sind das Minderheiten, die klar erkennbar sind durch das, dass sie zu dieser Minderheit gehören.
Ja.
Jetzt könnte man ja auch den anderen Kurs sagen und quasi sagen, ja, ich bin Priscilla und ich lasse mich gar nicht über das definieren, dass ich homosexuell bin. Ich nehme jetzt an, du wirst mir gleich erklären, warum das ein Standpunkt ist, den ich einfach als heterosexueller weißer Mann wahnsinnig logisch finde und das für dich nicht ist. Aber verstehst du ein bisschen, was ich meine damit? Man bringt ja damit auch etwas, was für ganz viele Menschen schon völlig normal ist und wo gar nicht auffällt und wo überhaupt keine Abweichung ist von einer Norm. So, muss ich es vielleicht sagen. Eigentlich...
Machen wir Differenzierung.
Ja, genau.
Ja, also ich glaube, man muss sich wieder bewusst sein, dass der Punkt ist, auch wenn ich das nicht mache und du das nicht machst, gibt es einfach Menschen, die das machen. Und bis jetzt kann man diesen Menschen nichts entgegenheben. Das heisst, wir sind wie die Hände gebunden. Und das ist der Punkt. Und das ist ja, was ich vorher gemeint habe. Es wird für die meisten Menschen wird es keine Folge haben. Es wird auch nichts auslösen und sie müssen von nichts Angst haben. Aber Menschen, die bis jetzt einfach in der Weltgeschichte rumgelaufen sind und eben aufgerufen haben zu gewissen Daten, die müssen sich danach warm anlegen. Und das Problem ist, wie die machen das schon den Unterschied. Und das ist eben leider wirklich so. Ich habe es auch schon erlebt, dass ich mit meiner Frau unterwegs war und die Leute fanden, ah, schau mal, zwei Lesben, und dann sind dumme Sprüche gekommen.
Ja, ja.
Und ich glaube wirklich, auch wenn ich das und der Großteil der Bevölkerung nicht mache, gibt es leider einfach nur einen Teil. Und dann ist es wichtig, dem Teil zu sagen, stopp, du überschreitest eine Grenze, die ist nicht mehr in Ordnung, die ist... Das geht nicht.
Ich habe mir das eben gerade vorher überlegt. Weißt du, was du gesagt hast, wie wenig Fälle das sind und wie wenig davon zu einer Verurteilung führen, dass jetzt die einen ja einfach kommen und sagen, ja, aber das zeigt jetzt nur, dass wir das Gesetz nicht brauchen. Man könnte aber auch sagen, ja, aber die Typen, die das haben gemacht und verurteilt sind, die haben quasi den Rahmen von dem, was man darf sagen, wie ganz krass nach rechts verschoben.
Ja.
Oder? Also, jetzt irgendwie zu sagen, ja, ich finde, Priscilla ist eher ein kleiner Zicken, aber ich kenne ganz viele Lesben, die so sind. Ist natürlich viel salonfähiger, wenn du irgendwelche ganz krassen Vollpfosten hast, die irgendwie sagen, alle Homosexuellen sind krank und sollten nicht mehr in Berufen mit Kindern arbeiten können. Oder irgendwie so zu tun. Weil ich denen quasi etwas sage, was eigentlich ja für sich genommen ultra krass ist, aber schon nicht so krass wie das, wo verurteilt worden ist, oder?
Ja, ich sage immer, man kann das wirklich für den Vergleich ziehen zu den Sachen, die jetzt schon im Gesetz stehen. Oder? Ja. Heute würde niemand mehr sagen, oh, du bist dunkelhäutig, darum bist du so und so. Ich meine, da würde ich mir den Kopf, da würde ich mir sagen, hey, bist du ein Doppel?
Genau.
Was sagst du da? Ja. Oder? Und ich glaube, das ist ja auch, mit dem Gesetz kann man auch etwas prägen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir unsere Gesellschaft prägen und sagen, da ist eine Grenze und die sollte nicht überschritten werden. Übrigens, also ich finde das zu Recht, ist das verboten.
Ja. Also zuerst mal einfach merci vielmal, dass du mir das erklärt hast, weil das ist wirklich so etwas, ich kann mich noch gar nicht damit beschäftigen. Das kommt ja jetzt aber sehr klein. Und du hast mir jetzt so einiges gegeben, um daran weiterdenken und umstudieren. Merci mal für das. Ich möchte gerne mit dir zum Abschluss ein Mindgame machen. Eigentlich wollte ich dich zuerst fragen, was du an einer Pfarrerin oder an einem Pfarrer würdest sagen, der jetzt wahnsinnig Mühe hat, wenn Ehe für alle kommt. Aber ich habe gefunden, das ist eigentlich zu unpersönlich. Ich würde dich mega gerne fragen, nach allem, was du jetzt gelernt hast in den letzten 8 Jahren, sagen wir mal so, was würdest du gerne der Priscilla sagen, die in die Schweiz einreist?
Oh, gute Frage. Was würde ich ihr sagen? Hab Mut. Hab Mut und lass... Hab Mut, es kommt gut, Gott ist da. Und lass dich nicht von der Angst leiten. Es ist wirklich krass, es gibt keine Aufforderung in der Bibel öfters als «Fürchte dich nicht». Und ich glaube, das ist ganz wichtig. fürchte dich nicht, ich bin da. Und wirklich an dem festzuhalten, egal was für Stürme kommen.
RevLab.